Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich möchte euch den Text lesen, der Grundlage für die Predigt heute ist, nach der Basisbibel 1. Mose 3, die Verbannung aus dem Paradies. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau: Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esset, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein, dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott der Herr rief den Menschen und fragte: Wo bist du?
Heute, der heutige Sonntag, das ist der Auftakt in die Passionszeit. Ostergarten kündigt sich schon an und Ostern kommt auch ganz schnell. Diese Passionszeit, die ist begleitet von der Fastenzeit, die diesen Mittwoch begonnen hat. Und vielleicht ist der ein oder andere schon in Versuchung gekommen, das, was er sich vorgenommen hat, ob man das schafft oder doch das Fasten bricht. Denn mit Fasten verbinden wir ja ganz oft einen Verzicht. Ob das Süßigkeiten sind oder zumindest etwas Ungesundes, was wir bewusst hinter uns lassen wollen. Oder ob es vielleicht das Smartphone ist, weil wir Social Media irgendwie ein bisschen von uns haben wollen. Denn wir merken, in einer so schnellen und in einer so vollen Welt, da tut Verzicht uns auf der einen Seite richtig gut und auf der anderen Seite ist es echt herausfordernd und bringt uns an unsere Grenzen. Der Bibeltext und überhaupt die Bibel, die wir so lesen und den wir heute gehört haben, der geht da viel tiefer. Da geht es um Versuchung, aber Versuchung an dieser Stelle weniger als eine Tat, sondern vielmehr etwas Tiefergehendes. Versuchung beginnt oft mit einer Stimme. Mit einer Stimme, die nicht nur meine eigene ist, sondern die mich hinterfragen lässt, wer ist eigentlich Gott und was denke ich über ihn? Welches Bild habe ich von ihm? Und deshalb möchte ich mit einer Frage heute beginnen. Welche Stimme bestimmt eigentlich mein Vertrauen? Welche Stimme bestimmt eigentlich mein Vertrauen? Welche Stimme höre ich, wenn ich über Gott nachdenke? Ich wünsche uns, dass wir dabei weniger bei uns selbst bleiben. Es hat viel mit uns zu tun, mit dir, mit mir, mit uns gemeinsam sogar auch. Aber dass wir da nicht stehen bleiben, sondern den Blick in den nächsten Minuten und spätestens beim Abendmahl weg von uns lenken können und auf Gott schauen. Dirk hat es gerade gesagt, dieser Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3 oder Kapitel 2 geht es schon los, ist eigentlich so ein bekannter Text. Ich vermute, viele von uns haben ihn schon mal gehört und haben vielleicht tatsächlich so den Eindruck, ach ja, die Schlange. Oder du sagst so, naja, gehört habe ich schon davon, aber so richtig mich damit beschäftigt habe ich mich nicht. Und da habe ich eine Einladung für dich. Denn als ich den Text schon früher oft gelesen und studiert habe, die Tage nochmal im Detail mir angeschaut habe, habe ich festgestellt, da steckt ja einiges drin, was ich bisher noch gar nicht wahrgenommen, vielleicht sogar auch bewusst überlesen habe. Und das beginnt tatsächlich schon im Blick auf die Schlange. Denn die Geschichte beginnt sehr überraschend. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Die Schlange wird uns als eines der vielen Tiere vorgestellt, die Gott geschaffen hat. Also seine Schöpfung. Erst später, sowohl in der Bibel, aber auch in der Kirchengeschichte und im Gemeindekontext, da wird die Schlange mit dem Bösen, ja sogar mit dem Satan verbunden. An dieser Stelle ist es einfach ein schlaues Geschöpf Gottes. Ein sehr schlaues, ein raffiniertes Geschöpf. Und da gibt es tatsächlich ein spannendes Wortspiel im Hebräischen, der Sprache, in der dieser Text geschrieben wurde, der uns einen kleinen Hinweis gibt. Das Hebräische Arum, übersetzt mit klug und raffiniert, schreibt sich so ähnlich und klingt so ähnlich wie das Hebräische Arom. Das wiederum bedeutet nackt. Die Schlange ist klug, ist schlau, ist raffiniert und ist wahrscheinlich nackt. Bildlich gesprochen ja, und in unserer Geschichte wird das noch ein wichtiges Gewicht einnehmen, diese Nacktheit. Aber die Schlange wird uns noch als etwas anderes vorgestellt. Die Schlange hat eine Stimme. Und diese Stimme, die steht für die Versuchung. Jedoch kommt diese Versuchung nicht als ein Monster oder als das Böse, was hier auftritt und alles durcheinander bringt, sondern vielmehr als eine einfache, ruhige Stimme, die total plausibel, nachvollziehbar, vielleicht sogar logisch klingt. Die Versuchung, die Schlange in der Versuchung stellt eine einfache Frage und beginnt mit den Worten: Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Es ist keine Tat, es ist ein Satz, den wir da hören und der unsere Gedanken und nicht zuletzt auch unser Herz dann irgendwann bestimmt. Hat Gott wirklich gesagt? Die Versuchungen, die wir erfahren, die verdrehen an dieser Stelle das Wort Gottes auf eine sehr subtile und unterschwellige Art, das gar nicht so oft auffällt. Da wird nämlich aus der Freiheit, die Gott eigentlich in diesem Gebot formuliert hat, auf einmal eine Einschränkung. Die Schlange fragt ja sinngemäß: Meint Gott es wirklich gut mit dir oder verheimlicht er etwas? Hält er dir etwas vor? Kannst du dem wirklich vertrauen? Hat er alles gesagt, was dir wichtig ist? Meint er es wirklich gut mit dir? Vielleicht kennst du solche Fragen und solche Stimmen. Die Fastenzeit, die erinnert uns an solche Stimmen. Denn hier geht es nicht nur um Verzicht, sondern dass diese Stimmen ganz deutlich hörbar werden und wir uns fragen lassen müssen, welche Gedanken bestimmen denn mein Bild von Gott? Wie reagieren wir, wenn wir diese Stimmen hören, die gar keine Tat sind, sondern eine Art Misstrauen? In Vers 2 und 3, da antwortet die Frau der Schlange wie folgt: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat uns Gott verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Wenn man die Verse vorher liest, wo Gott dieses Gebot gibt, und die Geschichte geht ja weiter, wir haben nur bis Vers 9 gelesen, wenn ihr mal bis zum Ende zu Hause das in Ruhe durchlest, da wird deutlich, dass die Frau hier etwas verdreht und missverstanden hat. Wahrscheinlich hat es den Hauptgrund darin, dass sie gar nicht dabei war, die Schlange übrigens auch nicht, als Gott dieses Gebot gegeben hat. So spricht auf einmal die Frau nur von einem Baum in der Mitte und ergänzt, erweitert es mit ihrem Verständnis, dass man diesen Baum, diese Früchte nicht berühren darf, weil man sonst sterben würde, was Gott eigentlich gar nicht gesagt hat. Und genau darin liegt die Versuchung. Da, wo wir nur halb wissen, da, wo wir uns in unseren Gedanken, in unserem Empfinden und auch in unserem Wahrnehmen unsicher sind. Und auch da, wo wir verletzt sind, schwanken und gar nicht so richtig wissen, wie wir dem begegnen können, dann wird auf einmal die Stimme der Versuchung ganz groß. Versuchung ist dann wie so ein Gerücht, was sich in uns einnistet, zuerst unser Herz berührt und dann auch in Worten irgendwie Ausgang wiederfindet. Was passiert mit uns, wenn wir von solch einem Gerücht, von solch einer Versuchung berührt werden? Die Frau steht mitten in der Versuchung. Sie hat die Frucht, die die Schlange ihr anbietet, direkt vor Augen. Und diese Frucht ist wunderschön anzusehen. Sie ist unglaublich begehrenswert. Warum? Weil sie verspricht, klug zu werden, Gut und Böse unterscheiden zu können, Weisheit zu bekommen. An dieser Stelle ist es schon spannend, weil die Frau wirkt ja nicht sonderlich doof oder dumm. Sie hat eine gewisse Weisheit und Klugheit, sonst würde sie ja nicht mit der Schlange, mit ihrem Mann und gleich auch mit Gott interagieren. Aber ihr fehlt etwas, was Gott eigentlich von ihr bewahren wollte. Denn das ist die wichtige Aussage dieses Bibeltextes. Versuchung ist nicht nur eine plumpe Bosheit, eine Gewalt oder eine krasse Tat. Versuchung ist an dieser Stelle, mit der Erkenntnis gut umzugehen. Die Erkenntnis, vor der Gott gewarnt hat, hat zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite ist diese Erkenntnis etwas Gutes und Großartiges und auf der anderen Seite ganz schön gefährlich. Gut, weil sie uns sehen lässt, wie Gott uns sieht. Gefährlich, weil wir damit eine krasse Verantwortung bekommen. Wie sieht diese Frucht denn heute eigentlich aus? Vielleicht so: Ich will mein Leben selbst unter Kontrolle haben. Ich will bestimmen, was gut, was böse ist. Ich will unabhängig sein, nicht nur von den Menschen, sondern auch von Gott. Ich will selbst wissen, was gut und richtig ist. Es geht hier wirklich seltenst darum, Böses zu wollen, wenn wir der Versuchung nicht widerstehen können. Es geht darum, Sicherheit in die eigene Hand zu nehmen, statt Gott zu vertrauen. Das ist so der Kern dieser Rebellion. Es geht darum, Sicherheit in die eigene Hand zu nehmen, statt Gott zu vertrauen. Was ist dann die Folge, wenn wir das tun? Wenn wir auf uns selbst setzen, auf meine Erkenntnis, ich setze, auf meine Kraft, auf meine Fähigkeit, etwas festzuhalten und gleichzeitig eingestehen muss, dass ich das nicht alles kann, das hat Konsequenzen. Als der Mann und die Frau die Frucht aßen, da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten. Aber was erkannten sie? Was war ihre erste Erkenntnis, nachdem sie von dieser Frucht gegessen haben? Freiheit, Unabhängigkeit, Stärke oder sogar Macht? Weit gefehlt. Das Erste, was sie erkannten, war, dass sie nackt waren. Das ist die größte Erkenntnis. An dieser Stelle wichtig zu verstehen, dass es hier um Nacktheit, nicht um sexualisierte Nacktheit geht. Vielmehr ist hier etwas gemeint, was uns vor Augen sichtbar wird, wenn wir uns mit dieser Wahrheit und Weisheit erkennen. Eine Statuslosigkeit, eine Verletzlichkeit und ein Schamempfinden. Plötzlich sehen die beiden sich mit den Augen des anderen, vielleicht sogar ein Stück weit mit den Augen Gottes. Und plötzlich können sie es gar nicht mehr halten, denn es wird unglaublich kompliziert. In dieser Weisheit und gleichzeitig der Bedürftigkeit, dieser Gebrochenheit, die sie spüren, diesem Schamgefühl, da werden sie auf einmal ganz aktiv. Sie holen sich Feigenblätter, knüpfen, flechten sie zusammen und bedecken sich. Das ist ihr Versuch einer Selbstrettung, einer notdürftigen Bedeckung, um mit dieser Verantwortung nicht umgehen zu können. Und spätestens hier wird diese biblische Geschichte zu unserer, zu deiner eigenen Geschichte. Was sind unsere heutigen Feigenblättern, mit denen wir uns versuchen zu retten? Sind es vielleicht Momente, in denen wir uns mit Leistung und mit Wissen zudecken? Mit der Kraft und der Stärke, die wir im Moment haben? Ist es vielleicht Kontrolle und Unabhängigkeit, wie so ein Feigenblatt, was uns zudeckt, damit man unser Innerstes nicht sieht? Oder ist es, wenn ich manchmal an meinen frommen Masken festhalte und vor mich hertrage? Vielleicht sogar die Schuldverschiebung, dass nicht ich das Problem bin, sondern die anderen? Welche Feigenblätter trägst du heute mit dir? Wir sehen, dass Versuchung nicht in Freiheit endet. Das, was uns hier diese Versuchung verspricht. Keine Freiheit, sondern ein Verstecken. Kennst du das auch? dass du dich nach einer Versuchung verstecken musst. Und hier lohnt es sich jetzt nicht bei uns zu bleiben. Was auch immer du empfindest oder vielleicht nicht empfindest und dir hoffentlich nicht von mir irgendwas hineinsprechen lässt, sondern selbst erkennst und von Gott zeigen lässt. Aber bleib nicht dabei, bei dir, sondern lass uns nochmal auf Gott schauen. Denn jetzt kommt der stärkste Satz der ganzen Erzählung. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Wo bist du? Wenn wir uns in den Folgen der Versuchung wiederfinden, da beginnt Gott nicht mit, was hast du getan? Was hast du verbrochen? Sondern er beginnt mit einer Frage, wo bist du? Er sucht nach uns. Vielleicht ist es so, wie ein liebender Vater, der sein verstecktes Kind, ob aus Scham oder Schuldgefühl, sich irgendwo versteckt, nicht alleine lassen will. Wo bist du? An dieser Stelle nimmt Gott schon die Konsequenz sehr ernst und die wird dann in den Versen bis 19 sehr deutlich beschrieben. Aber gleichzeitig lässt er den Menschen nicht würdelos zurück. Ja, der Mensch erfährt, was Entfremdung bedeutet, was Mühsal, was Schuld, was Zerbruch bedeuten. Aber Gott bleibt bei diesem Menschen. Gott verlässt uns nicht. Ganz im Gegenteil, er bekleidet dann diese zwei, die sich davon machen müssen. Ganz am Ende dieser Geschichte in Vers 21, da heißt es, Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen. Die zog er ihnen an. Die Notlösung der Feigenblätter wird durch dauerhafte Kleidung ersetzt. Gott schickt den Menschen nicht nackt hinaus, er zieht ihn an. Mitten in der Versuchung und in den Folgen der Versuchung, da kleidet Gott uns mit Würde. Er ist es, der uns in unserer Scham, unserer Verletzlichkeit, unserer Gebrochenheit, ja auch unserer Schuld an uns selbst, an uns gegeneinander gegenüber und ihm gegenüber, in unserem Zerbruch, er ist es, der uns trägt, der uns hält und der uns nicht alleine lässt. Und das ist auch der Grund, warum wir gleich das Abendmahl feiern werden. Gott lässt uns nicht allein. Diese Geschichte aus dem ersten Buch Mose ist eine Geschichte des Versteckens, eines Erkennens und Versteckens. Das Abendmahl ist genau das Gegenteil davon. Gott ruft uns heraus. Er deckt den Tisch. Dabei kommen wir nicht als perfekte Widersteher der Versuchung. Du musst nicht Abendmahl empfangen, weil du der Versuchung widerstanden bist, hast, sondern wir kommen als Menschen mit unseren eigenen Feigenblättern, die sich schützen, die sich zudecken, aus ihrer eigenen Kraft, aus ihren eigenen Fehlern. Doch Jesus Christus ist derjenige, der diese Nähe zu Gott stiftet und erhält, mitten in unserem Zerbruch. Denn Versuchung beginnt mit einem Misstrauen Gott gegenüber. Doch Gott antwortet auf dieses Misstrauen mit einer Suche und mit einer Zuwendung. Das heißt, wir müssen nicht erst ins Paradies zurückfinden, denn Gott kommt uns entgegen, hier mitten im Abendmahl. Amen.